Stück Der Anfang genannt. Und es handelt sich um meine ersten Erfahrungen mit Elsa Gindel. Als ich zum ersten Mal das Studio meiner Lehrerin Elsa Gindel betrat und sie mit ihren Schülern arbeiten sah, wurde mir sofort klar, und es kam wie ein jäher Schock, dass alles, was ich bis dahin gelernt hatte, umsonst gewesen war. Ich hatte plötzlich das Gefühl, völlig nackt zu sein und dass ich ganz von neuem anfangen müsste. Ich kam zu ihr, als ich schon eine junge Lehrerin der Bode-Schule für Ausdrucksgymnastik war. Wir benutzten Musik und Rhythmen, um Bewegung zu stimulieren, besonders den Schwung, der seinen Ursprung im Zentrum der Schwerkraft hat, so wie wir glaubten, jede natürliche Bewegung entsprang. Wir waren überzeugt, dass wenn wir wirklich schwingen könnten, wir für alles, womit uns das Leben in Berührung bringt, offen sein würden. In der Tat, viel wurde in uns durch das Schwingen und den ständigen Reiz der Musik befreit. In diesen Stunden war immer eine Art festlicher, bacchantischer Stimmung, die uns sehr beeinflusste. Obwohl ich Musik und Rhythmus liebte, war etwas in diesem Vorgängen, das mich störte. Ich fing an, in Frage zu stellen, ich wollte es eigentlich nicht glauben, dass man Rhythmen brauchen sollte, um Veränderungen im Menschen hervorzurufen. Könnten Änderungen nicht aus dem eigenen Innern kommen, fragte ich mich, in Ruhe, ohne solchen Anreiz. Noch etwas anderes gab mir zu denken. Während des Unterrichts, weil meine Schüler auf die Musik reagierten, sah ich, wie sie allmählich ihre Verspannungen und ihre Schwerfälligkeit verloren. Später aber, wenn ich sie auf der Straße entlang gehen sah oder sie zufällig in Gesellschaft traf, da waren sie wieder in ihren alten Gewohnheiten. Die sogenannte Veränderung war verschwunden. Ich begann die Möglichkeit einer wirklichen Veränderung durch ein solches Vorgehen zu bezweifeln. In Elsa Ginders Studio war es still. Es herrschte eine für mich ungewohnte Atmosphäre von Interesse und Arbeit. Da waren keine der mir gewohnten Anweisungen, wie man etwas tun sollte. Kein geh tiefer, geh höher, mehr Kraft. Gib mehr Gewicht hinein und so weiter. Da war niemand, der es uns vormachte und dem wir anderen es gleich zu tun versuchten. Im Gegenteil, es war durch Experimentieren, durch bewusstes, feinfühliges Ausprobieren, durch selbstständiges Auskundschaften, dass die Schüler ihre Entdeckungen machten und Veränderungen zuließen. Elsa Ginder sagte einmal, was für eine Hilfe ist es für Anna, wenn ihr gesagt wird, schau, wie hoch Clara springt, nun probier's auch mal so. Aber wie ihre Schüler zu der inneren Freiheit gelangen konnten, auf diese Weise vorzugehen, war mir damals noch ein Rätsel. Ein anderer Moment blieb mir von diesem ersten Mal in Erinnerung. Während eines Experiments rief eine Schülerin verzweifelt aus: Ich kann es nicht. Ich habe diese Schwierigkeit immer schon gehabt. Ich habe einfach keine Begabung dafür. Elsa Ginder lächelte und antwortete: Es gibt kein Unbegabtsein. Sie mögen behindert sein. Wenn Sie stetig arbeiten, wird sich diese Hinderung allmählich auflösen können. Das traf mich wie ein Donnerschlag. Und in mir tönte und tönte es: Nur behindert, nichts fehlt. Welch eine Hoffnung kam da auf. Ich hatte zu den Unbegabten gehört. Immer wieder hatte ich während meiner früheren Ausbildung zu hören bekommen: Was für einen Unsinn machen Sie da wieder? Oder: Es gibt so viele interessante Berufe in der Welt. Warum, um Himmels Willen, wählen Sie diesen? Sie sind völlig unbegabt für diese Arbeit. Ich hatte die Zähne zusammengebissen und mir gesagt: Wenn ich das nicht bewältige, werde ich auch für nichts anderes gut sein. Ich hatte es bewältigt, aber mit wie viel Schmerz und Demütigung. Und hatte ich es wirklich geschafft? War ich jetzt freier? Ich ging zu Elsa Ginder und bat, an ihrer Arbeit teilnehmen zu dürfen. Sie zögerte und fragte mich, was ich bisher getan hätte. Ich berichtete ihr meinen Werdegang. Dann fragte sie: Haben Sie Erfolg in Ihrer Arbeit? Ja, das hatte ich. Jung wie ich war, war ich stolz auf meine vielen Schüler. Tun Sie es weiter, sagte Elsa Ginder. Sie weigerte sich, mich anzunehmen. Einige Monate vergingen und ich kam zum zweiten Mal. Arbeiten Sie noch immer mit Dr. Bode? Fragte sie. Ja, das tue ich. Fahren Sie dort fort, sagte sie. Ich war verzweifelt. Aber warum? Warum, wenn ich so sehr bei Ihnen arbeiten möchte? Sie erklärte mir, dass das, was ich durch meine frühere Ausbildung gelernt hatte, es für mich zu schwer machen würde, mit ihr zu arbeiten. Ich sollte das, worin ich erfolgreich sei, weiter tun, solange ich es konnte. Erst nachdem ich ein drittes Mal zurückkehrte, sagte sie: Nun, wenn Sie so darauf bestehen, wollen wir es versuchen. Aber machen Sie sich auf einen langen Weg gefasst. Ich habe ihre Bemerkung nicht verstanden, aber ich war glücklich, mit der Arbeit anfangen zu können. Wir hatten täglich Stunden, gewöhnlich Arbeit an der Atmung am Anfang und dann Arbeit an solchen Tätigkeiten, wie wir sie alle seit frühester Kindheit gewöhnt sind. So sehr gewöhnt, dass wir sie für selbstverständlich halten. Ich erinnere mich, wie verwundert ich war. Es schien mir so paradox. Wir taten so gut wie nichts im Vergleich zu meiner vorigen sehr anstrengenden Ausbildung und arbeiteten doch so intensiv. Zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich, wie viel ich für selbstverständlich gehalten habe, aber nie erlebt hatte. Und so fängt fast ein jeder an, wie ich inzwischen feststellen konnte. Was bedeutet liegen? Was sitzen oder stehen oder gehen für uns? Wir sind das alles so sehr gewohnt. Hier und da sind wir vielleicht ermahnt worden, Steh gerade. Nimm deine Schultern zurück. Zieh deinen Bauch ein. Wir haben vielleicht solche Ermahnungen einen Moment lang befolgt, um sie bald wieder zu vergessen. Viel später erfuhr ich von Alan Watts, dass die alten Chinesen diese vier Tätigkeiten die vier Würden des Menschen nannten. Wie weit sind wir heute von solcher Einsicht entfernt? Durch die Arbeit mit Elsa Ginder habe ich die Bedeutung dieser Worte erfahren. Die vier Würden des Menschen. Diese erwähnten Ermahnungen, oft in sehr vorwurfsvollem Ton ausgesprochen, weil wir es schon besser wissen sollten, werden von außen gegeben. Wir sehen uns entweder in einem wirklichen Spiegel oder in einem Imaginieren. Wir erinnern uns daran, was andere uns gesagt haben und verhalten uns entsprechend. Wir versuchen, andere nachzuahmen. Wir orientieren uns und lernen aus zweiter Hand, oft aus dritter Hand. Gerade vor kurzem habe ich mit einem jungen Mädchen gesprochen, die im Begriff war, das Abschlussexamen an der Hochschule zu machen. Ihr Thema war Ibsen. Ich fragte sie, was sie von seinen Werken gelesen habe. Sie antwortete, nichts. Aber wie können Sie über ihn schreiben, wenn Sie nichts von ihm gelesen haben, fragte ich. Ich habe Artikel und Bücher über ihn gelesen, antwortete sie. Und wie aus Grund ihrer Verteidigung fügte hinzu, wir machen das alle so. Es ist wahr, wir machen das alle so. Wir gehen kaum zum Ursprung. Wir gehen kaum zur Quelle. Wir holen es von anderen. Es ist so weit gekommen, dass die Bezugsquelle für uns in dem liegt, was andere darüber sagen. Ich habe vorhin schon erwähnt, wie sehr mich die Atmosphäre des unabhängigen, feinfühligen Ausprobierens in der ersten Stunde, bei der ich in Elsa Ginders Studio zu Gast war, beeindruckte. Ich erkannte sofort, dass diese Menschen sich auf etwas ganz anderes verließen, als ich es gewohnt war. Sie benutzten ihr Körpergefühl. Sie verließen sich ausschließlich auf ihre eigene Wahrnehmung. Wie konnte man dahin kommen? Als ich in der Gruppe zu arbeiten anfing, konnte ich nicht unterscheiden zwischen dem, was die Folge von visuellen Bildern war, was durch Gedanken und was durch Spüren kam. Meistens war es eine Mischung von all dreien. Aber ich fing an wahrzunehmen, wie sehr mein allzu beschäftigter Kopf dem Wahrnehmen im Wege stand. Bilder und Gedanken kamen mir statt Wahrnehmungen. In einer der ersten Stunden war die Aufgabe, eine Skizze zu machen von dem, was wir von uns empfinden konnten. Voller Neugierde nahm ich das Blatt Papier und die Kohle. Ich fragte mich, was habe ich alles? Und zeichnete so lange, bis alles vollständig war. Vollständig mit 5 Fingern an jeder Hand und 15 an jedem Fuß. Es sah wirklich wie ein nettes junges Mädchen aus. Wir stellten unsere Zeichnungen an der Wand entlang und betrachteten unsere Aussagen. Wie merkwürdig, dachte ich, während ich umher sah. Ist das alles, was sie aufs Papier bringen konnten? Hier hatte jemand weder Füße noch Hände. Hier war statt des Kopfes ein großer schwarzer Fleck ohne Form. Hier war dieses übertriebene Schwarz im Bereich der Schultern und zwischen Kopf und Hals. Besonders erstaunt war ich über eine sehr fortgeschrittene Schülerin, die nur sanfte Strömungen angedeutet hatte, statt einer Zeichnung ihres Körpers. Hier war gar nichts auf dem Papier. Und hier war auch ein Blatt leer, außer einem schwarzen Klecks an einer bestimmten Stelle. Fühlen Sie Druck an der linken Hüfte? Fragte Elsa Ginde. Ich war sprachlos. Wie konnte sie das wissen? Warte, bis du zu meiner Zeichnung kommst, dachte ich stolz. Sie kam näher und näher, kam zu meiner Zeichnung und ging vorbei ohne Kommentar. Ich war fassungslos. War meine Zeichnung nicht wert, ein Wort darüber zu verlieren? Ich sah meine Zeichnung noch einmal an und mir wurde plötzlich klar, dass ich mich nicht gespürt hatte, sondern einem Bild, das ich von mir hatte, gefolgt war und zum Teil mein Gedächtnis benutzt hatte. Wie konnte ich nur diese Gewohnheit loswerden, alles von außen her anzusehen? Fragen vom Kopf her zu beantworten, war es nicht gerade das Denken, das mir bis jetzt in meiner Entwicklung geholfen, das meine Intelligenz geschärft hatte? Und doch erkannte ich deutlich, dass ich ruhiger werden musste, um dem Spüren näher kommen zu können. In der ersten Phase der Arbeit kamen wir gewöhnlich zum Liegen auf dem Boden oder wir saßen in Ruhe auf dem Boden oder auf einem Hocker und wurden dann aufgefordert, die Gegend unseres Kopfes zu spüren und zu erlauben, was immer in ihm geschehen wollte. Was für eine Wohltat! Ich konnte wirklich fühlen, wie sehr mein Kopf Erleichterung brauchte, wie ich allmählich dem nachgeben konnte, wie Zeichen von Anstrengung anfingen abzuklingen, wie Gedanken langsam mehr und mehr zur Ruhe kamen. Damals wurde mir zum ersten Mal spürbar, dass ich mich verändern konnte, dass diese Veränderungen geschahen, ohne dass ich versucht hatte, etwas dazu zu tun. Ich war bewusst mit Tendenzen in meinem Organismus in Berührung gekommen, von denen ich nichts gewusst hatte. Noch eindringlicher traf mich diese Erfahrung, wenn wir aufgefordert wurden, die geschlossenen Augen mit den Handflächen zu bedecken und die dadurch entstandene Dunkelheit auf uns wirken zu lassen. Da gaben zu meinem Erstaunen meine Augenlider allmählich das Zucken auf. Und ein Spektrum verschiedener Farben und Formen wich langsam ruhiger Dunkelheit. Meine Atmung wurde mir außerordentlich bewusst. Zuerst beschleunigte sie sich, dann breitete sie sich aus. Mein Kopf schien mir freier und weiter zu werden. Wärme und Wohlbefinden strömen durch mich. Als ich zum Stehen kam, fühlte ich mich erfrischt, wach und lebendig, als ob ich aus einem langen, tiefen Schlaf erwacht war. Und doch hatte der ganze Prozess nur einige Minuten gedauert. Wie war das möglich? Was war geschehen? Wahrscheinlich war ich durch das mir so völlig Neue überwältigt, in meiner Gesamtheit wacher und reaktionsbereiter geworden. Wach ohne zu beobachten. Ich hatte gespürt. Was geschehen war, war ohne mein Zutun geschehen. Noch etwas überraschte mich. Während ich meine Augen bedeckt hatte, geschahen Veränderungen nicht nur in den Augen oder im Kopf, sondern überall in mir. Dadurch, dass ich mehr zuließ, wurde ich gewahr, dass sich in mir erneuernde, ausgleichende Prozesse vollzogen, von denen ich nichts gewusst hatte. Diese Erlebnisse starteten in mir den Wunsch, meine eigenen Fähigkeiten tiefer zu erforschen und zu erkennen, in mir mehr zu Hause zu sein. Und sie gaben mir ein Gefühl von Vertrauen. Ich konnte spüren, meinem Gefühl folgen. Ich war in guten Händen. Natürlich erreichte ich nicht immer eine solch volle Gegenwärtigkeit. Oft war ich in Gedanken oder abwesend. Oft bemühte ich mich, anstatt zu erlauben. Oft verbesserte ich etwas, wie ich es für nötig hielt, anstatt der inneren Führung zu folgen. Elsa Gindler sagte, was wir manchmal in dem Augenblick einer ersten Erfahrung erlauben können, mag Jahre brauchen, um es sich bewusst zu erarbeiten. Intensive Arbeit, unzählige neue Versuche waren notwendig, um mein Verhalten mehr reaktionsbereit zu bringen. Während unsere Empfindungen klarer wurden, entdeckten wir viele sehr unterschiedliche Zustände unseres Gewebes. Hier waren wir festgehalten, dort zu stumpf, hier zusammengezogen, hier brauchten wir mehr Lebendigkeit. Hier waren wir nicht beweglich genug. Hier brauchten wir mehr Raum und so weiter. Viel Arbeit in unserer Gruppe war der Mobilisierung gewidmet. Eines Tages, als wir am Gehen arbeiteten, fanden wir, dass wir in unseren Füßen und Beinen viel lebendiger werden mussten. Wir fingen an, die Durchblutung des Gewebes mit einer Tätigkeit zu stimulieren, die, wie sich nachher herausstellte, häufig praktiziert wurde. Wir klopften unsere Füße und Beine. Ich fing, wie die anderen, mit meinen Füßen an. Es belebte tatsächlich sehr. Wir klopften aufwärts über die Wade, das Knie bis zum Oberschenkel. In der Mitte des Oberschenkels hielt ich an und sah mich um. Noch weiter? War das möglich? Die anderen klopften fröhlich weiter. Die Oberschenkel, die Leisten, das Gesäß bis zum Becken hinauf. Mein Herz klopfte heftig. Ich presste meine Lippen zusammen und auch ich klopfte weiter. Es fühlte sich gut an. Es war so, als ob sich Tür um Türe öffneten. Auf dem Weg nach Hause fuhr ich nicht mit der Straßenbahn. Ich ging und ging wie auf Luft. Es ist also überall gut in mir. Überall darf ich zu mir Ja sagen, darf ich für mich sorgen. Zum ersten Mal fühlte ich Respekt und Liebe für die Natur in mir. Erinnerungen daran, mich verstecken zu müssen, an Schuld und Schamgefühle flüteten aus der Vergangenheit auf. Ich fing an zu verstehen, was für ein Schaden durch sinnloses Tabu angerichtet worden war, die mich in meiner Kindheit und auch später unbeholfen und auch eng gemacht hatten. Warum ich nicht schwingen, nicht springen konnte, warum es in so vielem für mich so schwierig gewesen war. Aber ich könnte und würde es wieder gut machen, das versprach ich mir. So einfach war das nicht. Ich fing an, diesen hemmenden Verhaltensweisen auf Schritt und Tritt zu begegnen. Früher hatte ich es Spannungen genannt. Jetzt spürte ich deutlich, dass ich mich zurückhielt. Nicht nur, wenn ich mich bewegte, sondern auch in meiner Beziehung zu anderen, sogar in meinem Denken. Von großer Bedeutung für das Erfahren des Funktionierens in Gelenken und Muskelgewebe und gleichzeitig für das Herausfinden, wie weit wir nachgeben konnten, war ein Experiment, das wir heute Morgen gemacht haben, bei dem ein Schüler auf dem Rücken lag, während ein anderer behutsam dessen Bein oder Kopf oder Arm bewegte oder es ein wenig hob und wieder senkte und Zeit ließ, dass das Bein zum Ruhen kommen konnte. Oder es in der Gelenkgegend etwas lockerte durch feinfühlige Bewegungen in alle Richtungen. Mein Partner konnte mit mir überhaupt nicht arbeiten. Die Gelenke schienen versperrt zu sein. Ich bin zu steif, sagte ich. Allmählich merkte ich, dass ich mich gegen die Bewegung sperrte, dass ich das Bein festhielt. Ich konnte mich der Unterstützung meines Partners nicht überlassen. Entweder bewegte ich mein Bein selbst, oder ich blockierte den Versuch meines Partners, mich zu bewegen. Ich erkannte eine tiefe Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, Ja zu sagen, schuldig zu werden, meinen Kopf zu verlieren. Manchmal hatte mein Zurückhalten einen anderen Charakter. Es kam wie ein Reflex. Ich sagte Nein, wie ich als Kind gesagt hatte, wenn ich zu etwas gezwungen wurde, was ich nicht wollte, wenn ich herumgestoßen wurde, wenn ich mitten in etwas, das mir in dem Augenblick von größtem Interesse war, unterbrochen und weggeholt wurde. Damals war mir nur bewusst, dass ich Nein sagte. Jetzt spürte ich, Mein ganzes Wesen sagte es. Mein Körper sprach. Plötzlich nahm ich wahr, dass dieses Hemmen, diese sogenannte Steifheit, nicht falsch war, wie ich immer gedacht hatte, sondern dass es der ehrlichste Ausdruck meines Empfindens war. Aber da waren diese freundlichen Hände, die mir helfen wollten, in immer erneuten Versuchen, die allmählich meinen Widerstand zur Auflösung brachten, bis mit dem Anfang des Nachgebens ein Strom von Tränen kam. Unaufhaltsame Tränen, all das Weinen, das ich zurückgehalten hatte. Es wurden Tränen der Erleichterung. Ich brauche mich nicht mehr zurückzuhalten. Der Dankbarkeit für die Behutsamkeit meines Partners. Und in dem Maß, in dem mein Widerstand nachließ, verschwand die Steifheit. Der Atem nahm zu. Mein Kopf bis zu den Füßen breitete sich ein Gefühl der Leichtigkeit und des Lebens aus. Das waren glückliche Augenblicke. Ich begann einzusehen, dass die Abwehr, die ich so sehr in meiner Kindheit gebraucht hatte, und die mich unbeweglich und starr hatte werden lassen, nicht mehr nötig war. Ich konnte für die Gegenwart da sein. Menschlicher vor. Jedes Gesicht sprach zu mir. Ich hätte gerne jedem Einzelnen dafür gedankt, dass er existierte. Dass wir hier zusammen waren, um miteinander durch die Schwierigkeiten hindurchzugehen, um Geduld und Liebe füreinander zu haben. Von dem Tage an wurden viele der Konzepte, mit denen ich groß geworden war, die meiner Handlungen Richtung gegeben hatten, fragwürdig. Richtig und falsch. Angenehm und unangenehm. Gut und schlecht. Und so weiter. Ich begann zu fühlen, dass ich die Möglichkeit hatte, viel tiefer zu erleben, viel mehr Kontakt zu kommen mit dem, was ich tue und mit denen, die mir begegneten. Und tief in mir eine lenkende Kraft, die mir Richtung geben konnte, dass ich meinen eigenen Empfindungen vertrauen konnte.